3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Herzlich willkommen zu The People Equation. Ja, in einigen Wochen ist es soweit. Früher als geplant wählen wir einen neuen Bundestag und eine neue Bundesregierung. Zur Wahl stehen auch diesmal ganz unterschiedliche Visionen und Konzepte für unser Land und unsere Gesellschaft. Und alle Parteien kämpfen darum, möglichst viele Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Aber auch nach der Wahl wird es um politische Führung gehen, denn an Problemen, die angepackt werden müssen, mangelt es ja leider nicht. Wie aber funktioniert politische Führung? Wie führt man mit Purpose? Und was könnten sich Unternehmenslenker und Teamleiter von politischen Führungspersönlichkeiten abschauen? Darum dreht sich heute alles hier in unserem Podcast. Und wie immer an meiner Seite sind der Headhunter und Ex-CFO Paul Taaf. Hallo Paul.
Hi, grüß dich.
Und der Positive Leadership Coach Jens Arzleben. Hallo Jens.
Moin zusammen.
Und wir drei zusammen begrüßen unseren heutigen Stargast, einen echten politischen Insider, der der Politik vor einigen Jahren den Rücken gekehrt hat und deshalb jetzt umso freier davon erzählen kann, wie es da so läuft. Herzlich willkommen, Peter Tauber.
In Hessen sagt man Gude.
Da schließen wir uns natürlich gerne an, Gude, Herr Tauber. Peter Tauber war von 2009 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags und von 2013 bis 2018 Generalsekretär der CDU unter der Parteivorsitzenden Angela Merkel. Herr Tauber, war Frau Merkel eigentlich eine anstrengende Chefin?
Sie war eine anspruchsvolle Chefin. Das ist ja ein großer Unterschied. Man wusste, was sie will. Also man hat Führung bekommen, wenn man sie wollte. Anders vielleicht als beim amtierenden Bundeskanzler. Also ich wusste, was die Chefin von mir will und sie hatte entsprechend hohe Ansprüche. Und das ist dann manchmal anstrengend, aber das ist dann positiv anstrengend. Schlimm ist es ja, wenn der Chef einen im Unklaren darüber lässt, was er eigentlich von einem möchte. Und dann läuft man viel stärker im Hamsterrad und im Zweifel sogar in die falsche Richtung. Also insofern würde ich sagen, nein, anstrengend ist das falsche Wort, anspruchsvoll trifft es eher.
Jens, Paul, würdet ihr Frau Merkel als politische Anführerin bezeichnen, trotz ihrer nüchternen, pragmatischen Art?
Oh, doch, sie hat ja auf ihre Art geführt, hat eher, sagen wir mal, moderiert die Weltpolitik. Wir haben zu ihrer Zeit keinen Krieg gehabt. Im Nachhinein neigen Leute sehr kritisch, sie gegenüber zu sein, aber sie hat gut moderiert zwischen Amerika, Russland etc. etc. Das hat sie, glaube ich, gut gemacht.
Also wenn ich mal wieder mit meinem Säbelzahntiger da drauf gucke, jeder Mensch braucht Sicherheit, Perspektive und das Gefühl, das Leben zu kontrollieren, dann hat sie das wunderbar vermittelt. Also ich glaube, dass sich die Deutschen unter ihrer Führung sicher gefühlt haben. Damals war die deutsche Perspektive natürlich auch eine völlig andere. Auch der Stellenwert Deutschlands in der Welt, nicht zuletzt auch durch sie repräsentiert, war ein ganz anderer. Und man hatte auch irgendwie das Gefühl, dass sie die Fäden in der Hand hält und auch die Protagonisten auf der anderen Seite sie dafür respektieren. Also insofern, finde ich, hat sie ihre Rolle für das deutsche Volk damals gut gespielt.
In der personellen Kombination aus Angela Merkel und Peter Tauber kommen auch die zwei unterschiedlichen Ebenen politischer Führung zum Ausdruck, über die wir heute sprechen wollen. Zum einen das Begeistern der Wähler, zum anderen die Arbeit als Führungskraft im politischen Betrieb. Als Generalsekretär der CDU war Peter Tauber gewissermaßen der Chef von weit über 300.000 Mitgliedern und Tausenden von Mandatsträgern. Herr Tauber, war Ihre Arbeit in der Parteiorganisation so viel anders als die eines Vorstands in einem großen Konzern?
Wie immer gibt's Parallelen und wie immer gibt's ganz große Unterschiede. Viel stärker sind die vielleicht auch noch in meiner Rolle als Staatssekretär im Verteidigungsministerium gewesen, wo es ja auch immer diesen Vergleich zwischen Bundeswehr und Wirtschaft gibt, der aus meiner Sicht an vielen Stellen hinkt, weil eine Armee eben alles ist, aber kein Unternehmen. Und so ist es bei einer Partei auch. Natürlich gibt's eine Führung, die entscheidet Dinge, aber sie haben anders als bei Mitarbeitenden mit Ehrenamtlichen zu tun. Und die müssen sie anders packen. Zu glauben, der Parteivorstand beschließt was und dann finden das erstens alle großartig und zweitens, sie machen dann auch noch das, was der Parteivorstand sich wünscht. Wenn man so versucht, eine Partei zu führen, dann ist man zumindest, wenn man selbstbewusste, freidenkende Parteimitglieder hat, sehr schnell auf dem Holzweg. Dann macht nämlich keiner mit, dann treten alle auf die Seite, verschränken die Arme und sagen, ja, dann lass die da oben mal machen, mal gucken, wie weit sie kommen. Also sie müssen schon entweder die Fähigkeit haben, Menschen zu begeistern und zu packen, vielleicht auch ein bisschen an der Ehre, Aber sie müssen sich natürlich auch vorher gut überlegen, wie kommuniziere ich denen das, dass wir jetzt Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht eins zu eins aus dem Parteiprogramm herzuleiten sind oder die schwierig sind oder für die man, ich will nicht sagen, vom Nachbarn verhauen wird als Parteimitglied, aber wo man viel Kritik am Arbeitsplatz, in der Freizeit und so weiter einstecken muss, wenn Menschen wissen, du bist doch auch in der CDU, was macht denn ihr da gerade?
Der Purpose war ja so ein bisschen ihr einziges Führungsinstrument. Sie konnten keine finanziellen Incentives verteilen, sie hatten keine disziplinarischen Befugnisse, konnten die Leute immer nur überzeugen, begeistern. Empfanden Sie das als anstrengend, mit so einem begrenzten Werkzeugkasten so eine große Organisation auch anleiten zu müssen?
Ich finde es sehr interessant, dass inzwischen sehr viele Unternehmen ja auch über einen eigenen Purpose nachdenken und sagen, wir brauchen was. Uns reicht nicht, wenn unsere Leute Know-how haben. Unsere Leute müssen das Know-why verstehen. Warum machen wir als Unternehmen eine Sache? Und deswegen reden Unternehmen über einen Purpose. Und ich glaube, viele Manager verstehen nicht, dass sie damit eine neue Baustelle aufmachen. Denn wenn man einen eigenen Purpose hat, wird man daran zusätzlich gemessen. Und das merken ja Parteien. Jeder Partei hat in ihrem Programm einen Purpose verankert. Und wenn sie nicht gemäß des Purpose handelt, dann kommt sie öffentlich in ganz hartes Fahrwasser. Also Sozialdemokraten tun sich deswegen sehr schwer mit Maßnahmen, die den Sozialstaat beschneiden, weil das nicht ihr Purpose ist. Und die Union tut sich umgekehrt schwer mit Maßnahmen, bei denen man den Eindruck hat, ist das jetzt wirklich im Sinne der inneren Sicherheit, weil jeder sagt, okay, innere Sicherheit ist irgendwie Union. Und jetzt fangen Unternehmen auch an, wenn sie so wollen, so ein Wertefundament zu geben. Und als Generalsekretär ist man auch ein bisschen der Lord-Siegel-Bewahrer dieses Purpose. Ich will an einer Stelle aber ergänzend sagen, natürlich gibt's noch mehr, was Sie Mitgliedern, Funktions- und Mandatsträgern geben können, um sozusagen die, ich will nicht sagen auf Linie zu bringen, aber sie zum Mitmachen zu bewegen. Also das allerwichtigste Instrument, was politische Leader haben, ist Wertschätzung. Warum sitzt man zum Beispiel am Sonntag in dieser schrecklichen Berliner Runde nach einer Wahlniederlage und sagt nicht, ja, wir waren ja heute so schlecht, ich meine, hat doch jeder gesehen, wir haben verdient verloren, Spitzenkandidat war nichts, die Leute waren nicht motiviert. Da sitzt nie ein Generalsekretär und sagt das, selbst wenn es so ist, sondern der sitzt da und sagt, unsere Leute haben gekämpft, vielen Dank an unsere Mitglieder vor Ort. Und der Kandidat hat alles gegeben. Das sagt er ja nicht, weil er weiß, dass es falsch ist. Der sagt es, weil er sagt, das Letzte, was ich dem jetzt geben kann und damit der in 4 Jahren wieder da steht am Infostand und wieder die Plakate klebt, ist ein bisschen Wertschätzung. Wertschätzung ist ein ganz wichtiges Führungstool, nicht nur, wenn man mit Ehrenamtlichen arbeitet, ich glaube auch für Manager in Unternehmen, aber es ist in diesem politischen Raum das mit stärkste Führungstool. Wertschätzung und natürlich haben sie auch Incentives zu sagen, also Leute, hört mal zu, ihr habt jetzt so viele Mitglieder geworben im Kreisverband, das ist ja ganz, ganz toll. Wir reden mal darüber, dass mal ein Spitzenpolitiker zu euch in, keine Ahnung, auf die Schwäbische Alb kommt oder in den Vogelsberg und wir machen mal eine Veranstaltung zusammen. Also solche Möglichkeiten haben sie natürlich auch. Es ist schon mehr als nur warme Worte, was sie Menschen geben können.
Jetzt kollidiert die Realität ja manchmal auch mit dem Purpose, Sie haben es vorhin schon angesprochen, dem Purpose der Union, zum Beispiel der inneren Sicherheit. Ich denke zum Beispiel an die Flüchtlingskrise 2015, 2016, da waren ja auch sehr viele Mitglieder der Union unzufrieden mit den politischen Entscheidungen, die getroffen worden sind. Man hat das Profil verschwimmen sehen, man hat vielleicht auch nicht mehr das wiedergefunden, was man selbst geglaubt hat. Wie sind Sie als Führungsperson innerhalb der Partei damals dann mit diesen, sagen wir mal, Abdriftbewegungen innerhalb der Mitgliedschaft oder den Diskussionen umgegangen, um den Laden zusammenzuhalten?
Also zunächst muss man sagen, in einer Volkspartei wie der CDU ist es vielleicht auch ein bisschen anders als bei den kleineren Parteien, die etwas homogener sind. Wir sind unheimlich heterogen. Klassisch und im Selbstbild bildet ja eine Volkspartei alle Debatten, die es in Deutschland gibt, in sich schon ab. Und deswegen hatten wir auch in dieser Flüchtlingskrise nicht nur die Debatte, die Sie beschrieben haben. Ist das eigentlich richtig, was wir da machen? Haben wir die Kontrolle verloren? Müssen wir nicht viel härter reagieren auf der einen Seite? Wir hatten aber auch genau das Gegenteil. Wir hatten ganz viele Menschen, die sich in ihren Kirchengemeinden mit Berufung auf das C im Parteinamen engagiert haben und gesagt haben, also mag alles sein, wir müssen dringend an der Grenze anders agieren, wir brauchen eine bessere Kontrolle und Erfassung, aber jetzt sind da erstmal Menschen und die sind in der Regel hilfsbedürftig und deswegen mache ich jetzt was und übrigens deswegen bin ich Christdemokrat. Die hatten wir genauso. Die waren vielleicht nicht so laut, weil die so beschäftigt waren mit der permanenten Hilfe, dass die auch diesen Resonanzboden nicht hatten. Und die Schwierigkeit war eben, beides möglichst zusammenzuhalten, möglichst wenige zu verlieren. Wir haben da ja viele Diskussionen intern gehabt und ich darf auch sagen, natürlich habe ich nicht jedes Mal nur genickt, wenn andere in der Parteiführung, ob das Thomas de Maizière als Innenminister war oder Angela Merkel als Kanzlerin, wenn die gesagt haben, das machen wir jetzt so und so. Ich hatte da auch mal Zweifel, ich hatte auch mal eine andere Meinung. Aber wenn eine Partei auf die eigene Führung schaut und ist verunsichert und hat auch Fragen oder sogar Zweifel oder Kritik, dann hilft es nicht, wenn jeder in der Führung ein anderes Lied singt. Man muss Orientierung geben. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, es hilft nichts. Der Generalsekretär kann nicht das Gegenteil erzählen von dem, was die Vorsitzende sagt, weil da freut sich zwar vielleicht ein Mitglied und sagt, endlich sagt mal einer was, hat eine abweichende Meinung zur Vorsitzenden, aber in Wahrheit verschärfe ich ja nur die Verunsicherung. Also muss ich den Leuten sagen, hör zu, wir haben uns da tief in die Augen geschaut, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, in die Richtung gehen wir. Und das haben wir versucht, dass wir heute 10 Jahre später schlauer sind in manchen Fragen und sicherlich auch sagen würden, wenn wir nochmal die Chance hätten, würden wir das in Nuancen mindestens anders machen, vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung grundsätzlich anders treffen. Das immer leicht danach. Aber im Moment, glaube ich, war es richtig zu sagen, wir brauchen eine Führung, die Orientierung gibt und das geht nicht, wenn jeder ein anderes Lied singt.
Meine Wahrnehmung am Anfang, als Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, das hat zu einer gewissen Euphorie geführt im Lande. Später ist natürlich die Kritik groß geworden aus nachvollziehbaren Gründen. Aber damals haben die Leute da in den Bahnhöfen gewartet und die Leute Essen gebracht und Getränke und so weiter und so fort. Also ich fand das jetzt überwiegend am Anfang in der Richtung gewesen zu sein, ja. Und die Frau Merkel hat mit ihrer, wir schaffen das, eine gewissen, sie war selbst euphorisch, ja. Das hat auch die Menschen in Deutschland damals auch mehr positiv aufgenommen. Später dann, wie gesagt, das sind Dinge natürlich passiert, die wir im Nachhinein, Herr Tauber, wie Sie es, denke ich, auch selbst sagen, hätten wir anders machen können. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer.
Ja, wir reden ja an sich gar nicht über die Flüchtlingskrise 2015, aber sie ist unter dem Gesichtspunkt, wie gelingt in der Krise Führung, natürlich dann auch wieder spannend, nochmal hinzuschauen. Ich will gar nicht auf die einzelnen Sachfragen eingehen, aber was ja eine der Herausforderungen war, und das ist in der Krise generell so, Sie haben eben diesen Satz, wir schaffen das bemüht. Das war ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, so ein Yes, we can von Angela Merkel. Das war ein starker Satz und den hätte man natürlich kommunikativ noch anders aufladen können und wahrscheinlich müssen. Man hat ihn dann im Raum stehen lassen und wir haben den nicht genug geframed oder gebrandet, wie man auf Neudeutsch sagt, um ihn zu hinterlegen. Was wollen wir eigentlich genau schaffen und was brauchen wir dafür? Angela Merkel hat ja immer klar gesagt, wir müssen diese Zahlen runterkriegen. Das darf ja kein Dauerzustand sein. Und die harte Politik hat ja dann auch zu solchen Maßnahmen geführt, wie dem Abkommen mit der Türkei. Ohne das Abkommen mit der Türkei wäre der Zustrom ja gar nicht versiegt. Also die Schließung der Balkanroute war die Folge des Türkei-Abkommens und nicht umgekehrt. Aber wenn man auf die kommunikative Ebene geht, dann glaube ich, ist das sicher einer der Schwächen auch 2015 gewesen, dass die Verunsicherung der Leute auch daher rührte, dass man es nicht geschafft hat, klar genug zu sagen, wo wollen wir eigentlich rauskommen? Was ist das Ziel? Weil man wahrscheinlich auch ein bisschen unsicher war, erreichen wir es? Und man möchte natürlich gerne immer an einem Ergebnis gemessen werden, das man valide nachweisen kann. Und da hat die Politik lange gezögert, weil die Lage, das ist ja auch typisch für eine Krise, unklar war. Und aus meiner Sicht hätte man noch mehr Kraft auf die Kommunikation legen müssen und hat gedacht, das ist so ein bisschen dieses alte Denken von Helmut Kohl. Der hat ja immer mal gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und dann sind die Leute schon zufrieden. Und ich glaube, die Art, wie sich Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung verändert hat, macht eine andere Art von Führung und ein anderes Verständnis von Kommunikation in Führung notwendig. Und da waren wir nicht gut. Das würde ich sagen, da haben wir 2015 Dinge unterlassen. Da hätten wir klarer sein dürfen.
Da fällt mir natürlich der Spruch ein, Kommunikation funktioniert nie und wenn, dann ist es Zufall.
Naja, man kann aber eben auch nicht kommunizieren, ne?
Nee, das ist richtig, genau. Ja, aber das Entlastende in diesem Spruch ist, dass man mit einer guten Intention durchaus auch ein Scheitern mit einkalkulieren muss, ohne dass man sich das selber negativ anheftet.
Das stimmt. Ich würde mit Moltke antworten. Und Moltke hat gesagt, ein Befehl, der missverstanden werden kann, wird stets missverstanden werden. Also Klarheit ist halt Klarheit. Notwendig. Und das ist ja eine Kunst, da bin ich jetzt selber nicht frei von. Und das ist wahrscheinlich systemisch in der Politik, aber nicht nur da, wenn wir ehrlich sind. dann ist halt so ein bisschen, wenn man nicht so genau weiß, was man jetzt sagen will, dann ist halt Schwaldilaber. Und das führt natürlich auch wieder zur Verunsicherung. Also dann lieber eine klare Position auf die Gefahr hin, dass ich die nicht durchhalten kann, mich revidieren muss, aber eine Standortbestimmung, und an der können sich Leute orientieren, im Zweifel reiben oder zustimmen. Aber es muss klar sein, wo will man hin? Das ist ja auch beim Chef so im Unternehmen. Wenn der Chef nicht weiß, wo er hin will, beziehungsweise es für sich behält, wo er hin will, dann braucht er sich nicht wundern, wenn die Leute in ganz andere Richtung laufen.
Aber Herr Tauber, war das doch nicht so, dass es von Frau Merkel sehr emotional war, zu der Zeitpunkt mit dieser Aussage und so weiter und so fort? Da war die ganze rationale politische Framing und so weiter nicht ihre erste Priorität, glaube ich, in dem Moment.
Nee, ich glaube, da täuscht man sich. Natürlich hat Angela Merkel eine Empathie für Menschen in Not. Ja. Und diese Bilder, wir dürfen das ja nicht vergessen. Da gab es vorher Tote in LKWs auf der Autobahn in Österreich. Dann gab es diesen toten Jungen, der da am Strand lag. Also es gab ja dramatische, schlimme Bilder. Neben den beängstigenden Bildern und auch dann den Folgen, die wir bis heute an gescheiterter Integration und an Menschen, die dann ins Land gekommen sind, bei denen wir eigentlich der Überzeugung sind, ob das so gut ist, dass sie hier sind, wahrscheinlich eher nicht, gab eben beide Seiten. Und das hat sie natürlich nicht kalt gelassen. Aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass Angela Merkel darauf dann emotional oder gar irrational reagiert hat, sondern sie ist da sehr bei sich gewesen. Sie hat sich überlegt, wie bekomme ich das Problem gelöst? Und ihre Analyse war eben zu sagen, ich kann das nur international lösen, ich kann das nur mit der Türkei lösen und nicht gegen die Türkei. Und eine rein nationale Lösung am Ende grenzendicht machen, alleine wird nicht reichen. Kann man immer noch zusätzlich machen, Grenzkontrollen und so weiter, aber das ist der Endpunkt und nicht der erste Schritt. Das war ihre Analyse und die hat sie aus meiner Sicht sehr rational getroffen. Und dann sind wir natürlich bei einem spannenden Punkt. In dem Moment, wo Menschen emotional unterwegs sind und ich komme ihnen mit einer rationalen Erklärung, ist das Erreichen natürlich schwerer. Und das war sicher in der Partei auch so. Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel nennen, was eher mich betrifft. Ich hatte ja die Aufgabe als Generalsekretär, wir kamen ja aus einer sehr luxuriösen Situation, über 40% bei einer Wahl und fast eine absolute Mehrheit. Eine Partei, die auch zufrieden war und Angela Merkel auf dem Zenit ihres Ansehens, und dann wurde ich Generalsekretär. Und dann hat man gesagt, okay, der ist relativ jung, der erreicht vielleicht eine andere Generation, der kommt aus diesem Internet, damit hat der Wahlkampf gemacht, der versteht, dass das nicht mehr weggeht, der kann sich damit so irgendwie verhalten. Lass den mal irgendwie drüber nachdenken, wie die Partei von morgen eigentlich aussieht. Das war mein klarer Auftrag. Wir haben eine Parteireform gemacht, wo wir darüber nachgedacht haben, wie muss ich Parteiarbeit eigentlich verändern, damit Menschen noch künftig Lust haben, sich demokratisch ehrenamtlich zu engagieren, all diese Dinge. Und dann haben wir das erklärt und haben festgestellt, die CDU hat zu wenig Frauen in ihren Reihen, die CDU ist eine alte Partei mit einem deutlichen Durchschnittsalter über 60 und wir haben zu wenig Deutsche mit Einwanderungsgeschichte. Und daraus hat ein Journalist, ich hätte das selber gar nicht so gut aufschreiben können, den kurzen Claim gemacht, die CDU muss jünger, weiblicher und bunter werden. Sehr treffend, hätte ich gerne selber formuliert. Und das stand im Raum und es haben alle von diesem Journalisten abgeschrieben. Wir haben es selber genutzt natürlich, weil es kurz und prägnant in der Kommunikation war. Und es ist gelungen. Auf einmal kamen junge Frauen, die gesagt haben, Mensch, Angela Merkel ist eh ein Role Model, kann ich mitmachen. Wir haben Menschen erreicht, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, hier heimisch sind, einen deutschen Pass haben, die gesagt haben, wir haben eigentlich gedacht, die CDU will mit uns nichts zu tun haben. Ist ja toll, wenn wir bei euch mitmachen können. Und wir haben natürlich auch junge Leute angesprochen. Und was ich aber unterschätzt habe, dass die, die schon da sind, sich gefragt haben, was ist eigentlich mit mir? Sind jetzt nur noch die Jungen, die Frauen und die Deutschen, die anders aussehen, wichtig? Was ist denn mit mir? Ich klebe doch seit 30 Jahren die Plakate. Und ich bin 60, 65, ich bin gerade in Rente gegangen, brauche nämlich jetzt nicht mehr. Und ich habe nicht verstanden, dass eigentlich ja meine Erzählung war, wir brauchen jetzt Menschen, die von euch den Staffelstab übernehmen, damit es in 20 Jahren noch eine starke CDU gibt. Das ist ja die Grundidee gewesen. Wir haben das ja nicht gemacht, weil wir einfach bunt werden wollten. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern wir haben festgestellt, wenn die CDU sich nicht verändert, bleiben wir nicht mehr Volkspartei. Dann werden wir nicht mehr diese Wahlergebnisse von 40% hinkriegen. Das war ja die Idee. Und das habe ich nicht gut erklärt. Und deswegen bin ich bei dieser Parteireform in der Partei auf Widerstände gestoßen, die ich gar nicht gesehen habe. Weil ich gedacht habe, das müssen doch alle freuen. Es müssen sich doch alle freuen, wenn da neue dazukommen und das eben aufpeppen. Und wenn Sie so wollen, das ist ein ganz klarer Führungsfehler von mir gewesen.
Da nehme ich aber mit, Purpose funktioniert nur, wenn man es mit einem Zielbild und einem Ziel selber verbindet. Nicht nur, wir wollen die Guten sein oder wir wollen eine gute Zukunft kreieren, sondern wir wollen dies, das, jenes erreichen, weil. Jens, Du hast die Antwort?
Ja, ihr kennt mich ja. Ich habe ja immer Wiki offen, ne, während wir sprechen, und will nochmal eine Definition für Purpose reinschmeißen, die ich wirklich gut finde. Purpose is the end for which something is done, created, or for which it exists. It is part of the topic of intentionality and goal-seeking behavior. Ich finde das ganz, ganz, ganz hervorragend. Das ist ein Ende, was ich im Rahmen des Narrativs, da hatten wir ja auch schon einen wunderbaren Podcast, visualisieren, erklären, zeichnen muss. Und dieses Ende, an dem muss ich alles anflanschen. Das heißt, ich brauche natürlich ein Ziel. Purpose ohne Zielorientierung existiert nicht. Und das ist natürlich auch wichtig im Unternehmen. Fand ich so interessant, Herr Dr. Tauber, als Sie gesagt haben, die Unternehmen machen das jetzt auch. Das ist schon immer da. Das war schon immer da. Am Ende des Tages ist das Ziel eines Unternehmens, Kunden glücklich zu machen.
Ja, und
Mit Dienstleistungen, mit Produkten, mit sonst was. Die Frage ist nur, sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht? Sind wir uns über dieses Ende tatsächlich einig? Das Ende der CDU in Anführungszeichen ist, Volkspartei zu bleiben und eine Politik zu machen, die die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes hochhält über die nächsten Jahrzehnte und ein wertgeschätztes Mitglied der globalen Gemeinschaft sicherstellt. Das ist ein Ende, was ich von Volksparteien auch einfordere, an das ich mich andocken kann, was ich aber heutzutage nicht serviert bekomme.
Ja, Sie haben recht. Natürlich hat so definiert jedes Unternehmen per se einen Purpose, sonst gibt's das nicht lange. Aber was wir ja erleben, ist, dass viele Unternehmen diesen Purpose nochmal werteorientiert, man könnte auch sagen, moralisch durchdeklinieren für sich. Also sie wollen gut sein und so weiter. Und das finde ich schon bemerkenswert und interessant, weil das ist ja im Prinzip der Kern auch der Purpose von Parteien und politischen Bewegungen. Sie haben jetzt zwei Dinge genannt und das ist interessant, weil das ist auch das, so wie die Union von außen sehr stark wahrgenommen wird. In Wahrheit ist die Union in ihrem Innern sehr viel stärker werteorientiert. Diese Frage, was heißt das eigentlich mit dem C? Und dann gibt's ab und zu mal von außen die Frage, müsstet ihr das nicht abschaffen? Eine ganz andere Bindung auch zwischen der CDU im Osten unseres Vaterlandes und im Westen. Dann haben wir noch die bayerische Schwester, die CSU, die das S, das Soziale im Namen, nicht nur im Namen hat, sondern in vielen sozialpolitischen Fragen links von der CDU steht, deutlich links von der CDU steht. In anderen Fragen, wie wir wissen, auch rechts von der großen Schwester steht. Also diese Werte, dieser Purpose, der natürlich dieses Ziel hat, wie Sie es beschreiben, der folgt eben ein paar Leitideen, die Sie historisch erklären müssen. Und das ist sehr spannend, weil in diesen Jahren, wo sich so viel verändert hat, die Geschichte der Partei nochmal eine andere Rolle spielt, abhängig davon, wer sie eigentlich noch kennt. Also es gibt ein tradiertes Bild von einer Partei und es gibt die richtige Geschichte. Wenn Sie die CDU anschauen, sagen immer alle, die CDU hat drei Wurzeln. Die soziale, christlich-soziale Wurzel, die wirtschaftsliberale Wurzel und die konservative. Und es stimmt einfach nicht historisch. Das sagt jeder in der Talkshow. Ich habe das auch immer gesagt als Generalsekretär. Carsten Lindemann sagt es auch und Friedrich Merz sagt es auch. Natürlich, wir sind auch eine konservative Partei, aber eben nicht nur. Aber es ist keine Wurzel von uns. Denn das ist interessant, obwohl Adenauer natürlich auch eine konservative Politik macht, hat Adenauer das Wort konservativ immer gemieden. Die CDU ist erst seit als Reaktion auf 68 eine konservative Partei. Seitdem taucht dieses Wort in unseren Schriftsätzen und Stücken und Programmen auf. Vorher gibt's das Wort nicht. Trotzdem würde jeder Christdemokrat, sagt Ihnen heute mit Überzeugung, natürlich haben wir auch eine konservative Wurzel. Wir haben einen starken konservativen Ast seit 68, aber keine Wurzel. Das ist ganz interessant, wie Parteien sich selbst auch framen und verändern, je nachdem, was sie über sich selber wissen oder wie sie sich selber sehen wollen.
Ich finde es immer interessant als englische Muttersprachler, wie ihr Deutschen mit Purpose und solchen englischen Namen kommen, die wir in der englischen Sprache in dem Zusammenhang noch nie benutzt habt.
Wie sagt ihr in England oder Irland dazu?
Also ich bin ja in amerikanischen Firmen groß geworden, Nike, Dell, Pepsi, Cola, dann ging es immer um Werte. Und ich fühlte mich auch dadurch ziemlich abgeholt, weil diese Werte, und die Amerikaner können das besser transportieren als die Europäer, wenn es um Marketing und sowas geht, finde ich zumindest. Am ersten Tag bei Nike siehst du die Werte und welche persönlichen Attributen wichtig sind für Integrität und etc. Da fühlte ich mich immer abgeholt. Aber den Begriff Purpose, ich weiß, was Purpose ist natürlich, ja, aber Use a fucking German word, please.
Sinnhaftigkeit könnte man vielleicht sagen, ja. Am Ende des Tages ist ja der Sinn des Unternehmens, Geld zu verdienen. Dafür tritt man an. Das ist jetzt aber natürlich sozusagen kein emotional aufgeladener Sinn. Das ist sozusagen die raison d'être. Ohne das geht's nicht. Aber braucht es überhaupt darüber noch so einen Überbau, so einen philosophischen Überbau?
Sag mal so, wenn ich reinschaue in die 5 wesentlichen Faktoren intrinsischer Motivation, dass einer dieser 5 Faktoren ist die Signifikanz dessen, was ich tue. Also der Mensch will ja einen Wertbeitrag leisten. Der möchte ja einen Impact haben. Und er möchte wissen, wofür er was tun soll. Und da steckt natürlich der Purpose mit drin. Ja, man sagt ja nicht umsonst, die Identifikation mit dem Unternehmen und den Unternehmenszweck ist so entscheidend und so wichtig für die Motivation eines Menschen. Und da steckt natürlich auch dahinter, dass ich mit dem Zweck des Unternehmens auch irgendwo meinen Lebenszweck verbinden können möchte. Ich möchte ja nicht irgendwie in die falsche Richtung laufen. Ja, und deswegen ist der Purpose, ein klarer Purpose, der auch unterlegt ist mit entsprechenden Vorgaben, Mandaten, Verantwortungsbereichen, wo Rollen klar definiert sind, die alle letztendlich einzahlen auf diesen Purpose, auch so entscheidend. Deswegen ist es auch so entscheidend, dass sich die Führung tatsächlich Gedanken macht und natürlich das auch mit Werten unterlegt, weil daraus diese Vorwärtsenergie kommt. Denn am Ende des Tages ist der Weg, den wir da gehen, auch im Unternehmenskontext ja lang und beschwerlich. Und da gibt es Hindernisse, die uns da in den Weg geräumt werden. Und wir müssen den unbedingten Glauben haben, dass wir diesen Purpose erreichen können. Und diesen Glauben müssen wir nicht nur haben, sondern müssen wir den auch weitergeben und durch klare Strukturen, durch eine Klarheit in der Kommunikation auch bis an die letzte Verästelung unseres gesamten Systems auch transportieren. Das ist das Ideal. Und dann funktioniert es auch.
Aber Jens und Herr Taube, Ihre Meinung würde mich besonders interessieren hier. Ich fühle mich nicht abgeholt von den politischen Parteien in Deutschland, wofür sie stehen, ja, welche Werte sie haben. Ich kenne mich da schon aus, in welche Richtung es geht, aber man redet viel zu wenig darüber und es wird viel zu viel taktiert in diese Talkshows und so weiter und so fort. Geht nur um Taktik, ich stehe zu diesem Thema so und so. Aber auf welche Werte ist deine Motivation basiert? Da muss man sich mehr unterscheiden können, finde ich. Und es kam früher, finde ich, unter Leute wie Helmut Schmidt und Helmut Kohl deutlich klarer rüber. Das scheint mittlerweile ein bisschen im Hintergrund gerückt zu sein. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Tauber, würde mich sehr interessieren.
Also Parteien, die regieren und in Koalitionen gebunden sind, haben natürlich immer das Problem, dass sie Abstriche von ihrem Purpose machen müssen, weil sie Kompromisse schließen. Und das ist ja auch die Zumutung, die gar nicht so sehr für die Bürgerinnen und Bürger entsteht. Die finden das ja im Zweifel sogar noch gut. Der Pain Point entsteht ja bei den Mitgliedern, weil die sagen, ich hätte gerne reine Lehre. Ob das Sinn macht, reine Lehre, steht gar nicht zur Debatte, sondern die haben eine Erwartungshaltung an ihre Parteiführung, nämlich dass sie möglichst viel von der eigenen Programmatik durchsetzt. Und das ist in diversen Konstellationen erstens schwierig, weil man auf Partner angewiesen ist. Und zweitens, die Wirklichkeit kann einen ja auch zu Entscheidungen zwingen, die man selbst nach eigenem Programm gar nicht treffen würde. Dass der erste Kriegseinsatz der Bundeswehr von einem grünen Außenminister abgesegnet wurde. Vielleicht hat es zum gesellschaftlichen Frieden danach beigetragen, dass die Grünen da in Verantwortung waren und Fischer das sehr verantwortlich auch gemacht hat. Aber auf dem Papier hat alles dagegen gesprochen, dass jemals ein grüner Außenminister die deutsche Luftwaffe über Belgrad einsetzt. Also das ist nicht herleitbar. Und so haben sie ganz viele Entscheidungen in der Politik der Bundesrepublik und vielleicht ist das auch in der Geschichte der Bundesrepublik ihre Stärke gewesen, dass dann Politiker unabhängig vom Purpose ihrer Partei oder ihrem Programm oder dem Wertefundament der Partei gesagt haben, die Wirklichkeit zwingt mich jetzt zu einer Entscheidung, die muss ich zum Wohle des Landes treffen, selbst wenn die mit der Kern-DNA meiner Partei erstmal schwierig unter einen Hut zu bringen ist. Also so gesehen ist diese Flexibilität, die Sie ja eigentlich gerade beklagen, weil Sie sich mehr Klarheit wünschen, eine Stärke. In den Parteien ist es aber ein echte Herausforderung. Da haben Sie recht und wahrscheinlich ist das ja deswegen auch ein Grund gewesen, warum in der CDU manch einer auch aufgeatmet hat nach dem Machtverlust 2021, weil das eine Zeit ist, wo man sich mal auf sich selber besinnen kann. Zu überlegen, was schreiben wir denn jetzt in ein neues Parteiprogramm? Wie sieht das jetzt aus? Was würden wir machen, wenn wir wieder regieren? Was würden wir anders machen? Wo haben wir was falsch gemacht? Wenn Sie im täglichen politischen Regierungsgeschäft sind, ist es schwierig. Und dann haben Sie, weil Menschen so unterschiedlich sind in ihrer Prägung und in ihren Interessen, eben auch diese verschiedenen Abholpunkte. Sie werden Leute haben, die ganz pragmatische Wünsche an die Politik formulieren und sagen, ihr müsst das machen, ihr müsst eine gute Besteuerung von Unternehmen, damit wir wettbewerbsfähig sind, hinkriegen. Und andere, die zählen eher auf so Wertefragen ab. Die sagen, Mensch, wofür stehen wir eigentlich? Wie wollen wir sein? Was hält eine Gesellschaft zusammen? Das ist ja ganz schwer in Gesetze zu gießen. In der Bundeswehr haben sie das auch. Sie haben Soldaten, die sagen, also ich mache den Dienst natürlich, weil ich dem Land diene, aber für mich ist der Reiz eben hier mit neuen Waffensystemen umzugehen, modern zu sein, international mit Amerikanern, Polen und denen zu üben. Und dann haben sie Menschen, die sagen, ich stehe in der Tradition, ich bin deutscher Soldat, ich verteidige Frieden und Freiheit. 20. Juli, Schwarz-Rot-Gold, Eisernes Kreuz, ich stehe für diese Werte und diese Tradition. Und beides ist legitim. Und eine Großorganisation, die wirklich viele Menschen binden will, muss Sprachen haben. Am Ende dient es alles demselben Ziel. In der Bundeswehr Deutschland dienen und in der Union Volkspartei zu sein, möglichst einen Interessensausgleich zwischen Menschen hinzubekommen und Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Das ist ja im Namen schon in der Union drin. Wir sind keine Partei, wir sind eine Union. Aber wie man das Menschen nahe bringt, da müssen sie in der Lage sein, unterschiedliche Bedürfnisse und dann auch anders redend auf diese Leute zuzugehen.
Individuell und situativ führen.
Ja.
Ich würde jetzt gerne mal hinter den Vorhang gucken, ne?
Okay.
Große Koalition oder irgendwelche Koalitionen nach dem Wahlabend sitzen zusammen. Gibt es da nur ansatzweise, da schwingt ein bisschen Sarkasmus mit, eine Minute Raum dafür, sich Gedanken zu machen, was haben wir denn jetzt für einen gemeinsamen neuen Purpose, den wir dann auch kommunizieren und leben wollen?
Tja, die Frage ist, wann und wo, also ich glaube nicht an diesem Abend.
Okay.
Der Abend geht ja eigentlich schon viel früher los. Ab 16 Uhr wissen Sie ja ungefähr, wie der Hase läuft. Dann gibt's die ersten Umfragen, die nicht mehr veröffentlicht werden. Und dann weiß man schon, muss man da ein bisschen Demut üben, weil man gewonnen hat, aber nicht zu sehr jubeln will. Oder muss man in Sack und Asche gehen, weil es leider nicht so geklappt hat, wie man sich's gewünscht hat. Also das Wording und diese Annahme der neuen Realität, die dann nach 18 Uhr für alle offensichtlich wird, das beginnt ja schon früher in den Parteizentralen. Und die Absprachen auch. Aber da ist man noch sehr auf der handwerklichen Ebene. Und das sackt dann erst so durch.
Okay, also der Regierungsrausch ist ausgenüchtert.
Ja, und dann kommen die verschiedenen Phasen. Und in Wahrheit ist es ja so, wenn Sie sich die letzten Jahre erinnern, dann täuscht ja die Konstanz mit 16 Jahren Angela Merkel darüber hinweg, dass wir jeweils immer einen Wechsel hatten. Wir hatten zwar drei große Koalitionen in den vier Kabinetten Merkel. Die erste war eine notgedrungene, weil Schröder die Wahl fast noch gedreht hatte. Die zweite war dann die eigentliche Wunschkoalition mit der FDP, die dann sich eher als Albtraum herausgestellt hat. Deswegen ist ja momentan auch die Neigung der Partei zu sagen, wir machen für die FDP eine Leihstimmenkampagne eher gering ausgeprägt. Und dann kam die nächste große Koalition, wieder, wenn Sie so wollen, ohne nennenswerte Alternative. Naja, es hätte ja Jamaika werden können. Da hatte sich ja dann Christian Lindner verweigert und dann gab es dieses ewige Hin und Her. Es hat dann ein halbes Jahr gedauert und dann eben noch einmal eine große Koalition. Und es war nie so, dass die am Abend zusammensaßen und gesagt haben, Mensch, dann machen wir mal so weiter, jetzt müssen wir nur mal gucken, sind wir auf dem richtigen Weg. Diese Situation gab es nicht.
Aber Herr Tauber, zu den Grünen, ich finde das ein bisschen widersprüchlich. Ich glaube, in den Ländern wie Hessen, jetzt vor Boris Rhein, NRW immer noch, Kretschmer in Baden-Württemberg, auf Landesebene funktioniert das ganz gut zwischen CDU und Grün.
Ja, jetzt ist eine spannende Frage, welches Politikfeld Sie highlighten. Wenn ich eine Koalition mit den Grünen im Bereich Verteidigung schmieden müsste, würde ich sagen, da kriege ich mehr hin als mit Sozialdemokraten. Ich glaube auch, dass man mit den Grünen bei der notwendigen Sozialstaatsreform mehr machen kann als mit Sozialdemokraten. Ich bin aber nicht so sicher, ob man mit den Grünen die notwendigen Veränderungen bei der inneren Sicherheit und der Migrationspolitik hinbekommt. Ich glaube, da sind Sozialdemokraten, weil sie viele Landräte und Bürgermeister stellen und wissen, was das in den Kommunen verlangt an Integrationsmaßnahmen, sehr viel realistischer. Da kann man mit der SPD mehr erreichen. Und die spannende Frage wird einfach sein, also wenn ich jetzt als Christdemokrat da spreche, mit wem kriege ich mehr schwarze Programmatik hin? Und das kann individuell mal mit den Grünen sehr gut gelingen oder mal mit den Sozialdemokraten am Ende des Tages. Und das ist ja in allen Ebenen so, darüber haben wir noch gar nicht geredet, weil das auch für Führung essentiell ist, hat das was mit Vertrauen zu tun und ob in Anführungszeichen die Chemie stimmt. Und ich glaube, dass das ein Problem der Ampel ist, die sehr euphorisch gestartet ist, dass das Vertrauen dort so schnell erodiert ist, viel schneller, als wir das als Bürger wahrscheinlich gesehen haben und deswegen wir in diese Ablagen kamen.
Also auch dazu wieder kurze Definition von meiner Seite. Was ist Vertrauen eigentlich? Für mich ist Vertrauen, dass ich glaube, den anderen so gut zu kennen, dass ich ihn einschätzen kann in seinem Handeln und in seinem Tun und ich davon ausgehe, dass das dann nicht zu meinem Schaden ist. Und wenn ich jetzt diese Definition da mal drauflege, dann heißt das für mich, die konnten sich nicht schnell genug, gut genug einschätzen, um das Handeln und das Tun des Gegenübers, zu bewerten, dass sie nicht davon ausgegangen sind, dass sie selber zu Schaden kommen.
Gibt's ja genug Beispiele für solche politischen Tandems. Peer Steinbrück und Angela Merkel in der Eurokrise oder man hat das immer gesagt, Peter Struck und Volker Kauder als Fraktionsvorsitzende. Die hatten eine solche Ebene, die dann mit Wertschätzung verbunden war, aber auch mit der Bereitschaft, sich mal in die Schuhe des anderen zu stellen, die das ermöglicht hat, dass man gerade dann, wenn es schwierig ist und die Differenzen groß, noch zu einem Ergebnis kommt, was trägt.
Ich habe eine Frage, wenn ich darf. Und zwar, wenn ich nach der Wahl zuletzt Olaf Scholz gehört habe, als er gesagt hat, die Wähler wollten es so. Das ist für mich eine große Schwäche von der Demokratie, weil ich glaube, wenn Sie die Mehrheit von den Wählern in Deutschland gefragt hätten, ob sie diese Konstellation, was von vornherein schwierig war, ob sie das gewollt hätten, dann würden die alle Nein sagen. Ich tue mich wahnsinnig schwer mit diesem Zufallsprinzip, was beim Ergebnis rauskommt, was eigentlich mehr oder weniger aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt war und eigentlich ein Jahr zu lang im Amt geblieben ist.
Dann wärst du eigentlich für die amerikanische Politik gemacht. Da jetzt mal ganz klar, eine Partei gewinnt und kann allein durchregieren, ohne Koalitionspartner. Das ist dein Modell?
Also ich finde, es braucht eine klarere Mehrheit für eine Regierung als dieser Zufall FDP, Grün und SPD, weil keine eine vernünftige Mehrheit bekam. Ja, dann bin ich eher beim System, also nicht unbedingt ein Trump-System, ja, weil er führt Amerika wie eine Firma. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, ich finde, es braucht klare Ergebnisse, um ein Land vernünftig zu führen und nur Kompromisse. Deswegen befürchte ich diese große Koalition nochmal CDU, SPD, da habe ich keinen Bock drauf.
Ich würde gerne nochmal zum Schluss über Personen sprechen. Personen repräsentieren Werte und Führung. Ich würde euch alle gerne fragen und ich hätte gerne von jedem mindestens einen Namen. Welche politischen Führungspersönlichkeiten haben euch persönlich beeindruckt?
Also für mich war Helmut Kohl. Ich habe ihn als Leader gesehen. Helmut Kohl war ein Mann mit Stagepräsenz, mit Bühnenpräsenz, mit Leadership. Okay, der war ein bisschen felserisch unterwegs. Das haben sie nicht alle gemocht. Aber das war ein Mann mit einer klaren Meinung, einer klaren Richtung und er hat mich abgeholt. Man muss überlegen, was das für ein Akt war, die deutsche Wiedervereinigung hinzubekommen. Mit Amerika, mit Maggie Thatcher, die total dagegen war, mit Mitterrand. Da hat er natürlich mit Genscher und Cevernaske sehr eng verbundene Außenminister. Aber fantastisch, wie er das hinbekommen hat.
Wer möchte weitermachen?
Ja, da fallen mir natürlich einige ein. Ich bin ein großer Freund davon, wenn Menschen wissen, was es bedeutet, das Richtige zu tun. Selbst wenn es für einen persönlich Macht, Status, Ego unter Umständen Konsequenzen hat, die nachteilig sind. Und unter dieser Prämisse würde ich natürlich Helmut Schmidt sehen, aber auch den Schröder. Mit seiner Agenda 2010 hat er seinen Kopf auf das Holzbrett gelegt und er wurde ihm abgehackt. Aber er hat die richtigen Dinge getan, die damals getan werden mussten. Man kann heute über ihn sagen, was man will, aber das ist ein Verhalten, also im Sinne von Purpose, was ich auch von jeder Führungskraft erwarte, dass ich zum Wohl des Systems Entscheidungen treffe, auch wenn das bedeutet, dass ich unter Umständen mich nicht so selbst so optimieren kann, wie das andernfalls der Fall gewesen wäre.
Jetzt bin ich dran. Ich bin Generation Golf, von Florian Illis ganz wunderbar in seinem Buch beschrieben. Ja. Und in diesem Buch gibt es einen Satz, der lautet, und im Fernsehen kam immer Helmut Kohl. Und der stimmt. Ich bin ein Kind dieser Generation Kohl. Und ich würde ihn auch nennen wollen aus einem einfachen Grund, nicht nur, weil er mich, wenn Sie so wollen, politisiert hat. Und zwar nicht, weil ich das Parteiprogramm gelesen habe oder weil ich dachte, Helmut Kohl ist so unheimlich dynamisch und agil. Das war er ja als junger Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Das wird ja immer vergessen, dass er ein richtiger Reformministerpräsident war und auch die Partei in den Anfangsjahren richtig auf links gedreht hat. Sondern weil Helmut Kohl mir ein Bild von Politik vermittelt hat, das zutiefst mit meinem, wenn Sie so wollen, Weltbild übereinstimmt, nämlich im Zuge dieser Einheit zu sagen, das mag jetzt alles irgendwie schwierig sein, aber es hilft jetzt nichts, wir müssen das machen und es wird gut. Also so eine Mischung aus Anpacken und Vertrauen in eigene Fähigkeiten, ohne völlig abzuheben, so ein bisschen gegroundet am Ende doch, das hat mich am Ende zur CDU gebracht, weil ich diese Bedenkenträgerei von allen anderen und was sollen das alles kosten und so, das fand ich unerträglich. Und ich habe neulich gelacht, da gab es eine schöne Karikatur, Militärs sitzen zusammen und beratschlagen, was man für die Ukraine machen kann. Und dann fragt einer, was machen eigentlich die Deutschen? Und die stehen auf dem Deck eines Kriegsschiffs. Und dann schaut einer durch sein Fernglas und sagt, die Deutschen schicken einen Bedenkenträger. Und das, finde ich, beschreibt so herrlich einen Teil unserer Probleme, dass ich sage, Helmut Kohl war alles, aber kein Bedenkenträger, deswegen holt er mich ab. Aber mir ist gerade eine Anekdote eingefallen, die würde ich gerne zum Schluss noch erzählen. Ich glaube, dass für viele Menschen in dieser Generation danach Angela Merkel ein ähnliches Role Model ist. Und ich kann das an einem Beispiel erzählen. Wir sind im Wahlkampf oft unterwegs gewesen. Manchmal haben wir den Hubschrauber genutzt, weil die Termine so eng waren. Und dann landet man immer auf irgendwelchen Sportplätzen. Und da trainieren oft Mannschaften, ganz oft Jugendmannschaften, wenn das am Nachmittag ist. Und dann stehen die Kinder natürlich an dem Maschendrahtzaun oder am Rand des Sportplatzes und gucken ganz neugierig, wenn da ein Hubschrauber landet. Und wir sind ausgestiegen und Angela Merkel hat sich immer die Zeit genommen, immer, und ist zu den Leuten hin. Zu den Leuten vom Sportverein, die das ermöglicht haben, hat Danke gesagt und hat Hallo gesagt, was ich ganz toll finde, weil das auch eine Frage von Wertschätzung war. Und dann liefen wir an einem Tag, da war auch wieder Zeitverzug, man hat ja nie Zeit, an einem dieser Sportplätze vorbei und dann standen zwei Jugendmannschaften da, Jungs und Mädels gemischt, Fußball. Und dann haben die gewunken und gerufen, wie kleine Kinder so sind, die werden so 8, 9 gewesen sein. Und dann ist Angela Merkel an den Zaun und sagte, hallo. Und dann die Kinder, hallo. Und dann sagte sie, wisst ihr, wer ich bin? Und dann sagte ein Junge, du bist immer im Fernsehen, wenn Fußball ist. Und dann, und das ist das Entscheidende, dann sagte ein Mädchen, Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Du bist immer im Fernsehen, wenn es ernst ist. Dann sagst du was und dann stimmt das auch. Und das ist krass. Also, was hat dieses Mädchen zu Hause erlebt? Also, wie haben Eltern Politik und Nachrichten wahrgenommen und besprochen, nicht wissend, was so ein Kind alles aufschnappt? Und das, finde ich, ist ein Beispiel für offensichtlich erfolgreiches Leading, erfolgreiches Führen, dass Menschen unterbewusst, nicht reflektiert, analytisch sagen, da habe ich Vertrauen. Großartig.
Großartig, vielen Dank.
Ja. Ich sage auch vielen Dank. Eine Sache möchte ich noch verraten, und zwar die Reaktion von Peter Tauber auf die Namen. Als Paul Taaffe über Helmut Kohl gesprochen hat, hat er selig gelächelt. Und als Jens Gerhard Schröder ins Spiel gebracht hat, hat er genickt, zustimmend genickt. Und das, finde ich, ist ein schönes Zeichen für die politische Kultur in unserem Land, dass wir anerkennen können, was die anderen geschafft haben. Und das ist ja leider nicht mehr überall so. In diesem Sinne ist mir gar nicht so bange um das, was Ende Februar hier passieren wird.
Oh, ist gewagt, Michael.
Ich bin Optimist, aber wir haben über Werte gesprochen und da verbindet uns doch einiges. Ich glaube, es war ein wunderbarer Podcast, lieber Herr Tauber. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Hat Spaß gemacht.
Und damit verabschieden wir uns in eine kleine Weihnachtspause. Werte stehen natürlich auch unter dem Baum oder was auch immer Sie sich aufstellen mögen im Vordergrund. Genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Lieben. Reflektieren Sie das Jahr und ab nächsten Jahr sind wir wieder für Sie da. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut ins neue Jahr rüber. Bis bald.